Wir uns mit einer Frau beschäftigen. Sie wurde schon angekündigt, Miriam. Miriam, die in ihrem Leben an Grenzen kommt. Dazu einen Text, das ist nicht so der reine Predigttext, aber er wird auftauchen aus 4. Mose 12, 1 bis 16. Miriam und Aaron machten Mose Vorwürfe, weil er eine Äthiopierin geheiratet hatte. Sie sagten auch, spricht der Herr etwa nur durch Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet? Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten. Auf der Stelle befahl er den beiden und Mose, geht zum heiligen Zelt. Die drei gehorchten. Der Herr kam in der Wolkensäule herab und stellte sich an den Eingang des Zeltes. Er rief Aaron und Miriam und sie traten vor. Dann wies er sie zurecht, hört, was ich euch sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, erscheine ich ihm in einer Vision oder spreche im Traum zu ihm. Mit Mose aber rede ich anders, denn er ist mein treuer Diener, ihm habe ich mein Volk anvertraut. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht, nicht in geheimnisvollen Bildern, sondern in klaren Worten. Er darf mich sogar sehen, wie könnte es da wagen, ihn anzugreifen? Nach diesen Worten entfernte sich der Herr voller Zorn und die Wolke verschwand vom heiligen Zelt. Als Aaron sich zu Miriam umdrehte, war ihre Haut weiß wie Schnee, denn sie war aussätzig geworden. Aaron flehte Mose an, bitte vergib uns, wir haben Unrecht gehandelt und Schuld auf uns geladen. Aber lass Miriam nicht wie eine Totgeburt aussehen, die halb verwest aus dem Mutterleib kommt. Da rief Mose zum Herrn, o Gott, mach sie bitte wieder gesund. Der Herr antwortete ihm, wenn ihr Vater ihr verächtlich ins Gesicht gespuckt hätte, würde sie sich da nicht eine Woche lang schämen. Deshalb soll sie 7 Tage außerhalb des Lagers festgehalten werden. Danach könnt ihr sie wieder bei euch aufnehmen. So musste Miriam eine Woche außerhalb des Lagers bleiben. In dieser Zeit zog das Volk nicht weiter. Erst als sie wieder zurückgekehrt war, brachen die Israeliten von Hazeroth auf und lagerten dann in der Wüste Paran auf der Halbinsel Sinai. Zugegeben, das ist ein etwas seltsamer Text für den Muttertag, oder? Eine kleine Zumutung. Manche Fragen bleiben sicher auch offen. Und wir merken, das war eine ganz andere Zeit damals. Es ist heute eine Ausnahme, wenn ein Vater seinem Kind ins Gesicht spuckt. Eigentlich kommt es gar nicht vor. Und das ist, glaube ich, schon als Gewalt zu werden in der heutigen Zeit. Muttertag. Es geht nicht um die Väter heute Morgen, aber ihr dürft trotzdem sitzen bleiben. Es geht um die Mütter unter anderem. Ich hoffe natürlich, dass keine von euch Männern und keines der Kinder diesen Tag vergessen hat. Sonst gibt es ja bekanntlich noch die Tankstellen mit ihren Streuseln und Schokolade. Dieser Tag gibt uns auch im Gottesdienst immer wieder einmal Anlass, über Mütter nachzudenken. Das tun wir heute Morgen ja unter anderem auch. Aber wie gesagt, möchte ich jetzt in der Predigt nicht über eine Mutter sprechen, sondern über eine ganz besondere Frau, die mit großer Sicherheit keine Mutter war. Ja, die sogar wahrscheinlich das ganze Leben lang Single war. Sonst hätte uns die Bibel das mit Sicherheit übermittelt. Ihr seht die Silhouette, das soll Miriam darstellen. Ich werde gleich etwas dazu sagen. Von Aarons Nachkommen ist die Rede in 1. Chronik 6, auch von Moses Nachkommen in 2. Mose 4, aber nicht von Miriams Nachkommen oder dass sie verheiratet gewesen wäre. Die Bibel erzählt ja von vielen Frauen. Sie waren Heldinnen, Persönlichkeiten, die Gott auf besondere Weise einsetzen konnten. Und wenn wir diese alten biblischen Texte lesen, ist es natürlich wichtig, dass wir einen Blick auf das damalige Umfeld und den sozialen Status der Frauen werfen. So waren damals verheiratete Frauen mit Kindern höher angesehen als Alleinstehende oder Kinderlose. Andererseits hatten schon damals manche der Frauen einen sehr großen Einfluss auf die Menschen in ihrer Umgebung. Manche dieser alttestamentlichen Frauen überzeugten durch ihre klare Fähigkeit, Situationen wahrzunehmen, zu beurteilen, einzuschätzen, zum Beispiel die Deborah, die dem Barak so half, beziehungsweise eher ihr. Wir sehen auch die Kämpfe, die Hoffnungen, die Träume der Frauen. Und wir spüren den Texten ab, was für ein festes Vertrauen sie oft hatten zu dem unsichtbaren, lebendigen Gott. All das sehen wir auch in Miriams Leben. Und so ist sie mit ihrem ganzen Leben ein sehr gutes Beispiel für unser Leben als Christen. Ich sage es allgemein, nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Mirjam kannte in ihrem Leben die Sonnen wie auch die Schattenseiten. Und ganz ähnlich ist das auch bei uns. Das ist oft so verworren. Deshalb habe ich Mirjam einmal dieses Bild ausgewählt, das Mirjam symbolisieren soll mit Licht und Schatten. In den nächsten Minuten möchte ich euch Licht und Schatten ihres Lebens zeigen, soweit es uns die Bibel übermittelt hat. Es gibt zwei Hauptpunkte und davor habe ich einen wichtigen Gedanken. Also einmal Mirjams Sonnenseite und Mirjams Schattenseite. Aber dann haben wir auch diesen Gedanken, dass Mirjam von Gott berufen war. Mirjam wurde von Kind auf von Gott geführt, das war ihr vielleicht nicht immer bewusst. Sie tat einfach das Naheliegendste. Ihr kennt die Geschichte, dass der Pharao damals Angst vor den israelitischen Sklaven bekommen hatte. Sie vermehrten sich einfach zu stark. Das wollte er besser kontrollieren, weil er Angst um seinen Thron hatte. Und deshalb beschloss er, alle männlichen Babys zu töten. So eine Art Geburtenkontrolle per Ermordung von bereits lebendigen, auf der Welt gekommenen Jungs. Kennt ihr die Eltern von Mirjam und ihren Brüdern? Die sind nicht ganz so bekannt. Mama Amram und Papa Jochebed aus dem Stamm Levi. Die Mama Amram versteckt ihren Sohn, um ihn zu beschützen. Sie legt ihn in ein Körbchen. Ach, was haben wir das oft schon gehört in der Sonntagsschule. Sie setzt diesen auf dem Nil aus und ihre Hoffnung ist natürlich, dass das Kind mit dem Leben davonkommt. Ich weiß nicht, ob wir uns den Schmerz vorstellen können, dass ich wie ein Pfeil in das Herz dieser Mutter gebohrt haben muss. Ihr kleiner Junge, gerade mal 3 Monate alt, und jetzt muss sie ihn schon wieder loslassen, in eine ungewisse Zukunft. Sie wollte ihn dort verstecken. Aber was wird daraus? Er wurde ja immer größer. Dazu kam, auf dem Nil gibt es ja bis heute Krokodile, die 3 bis 4 Meter lang werden. Nicht auszudenken, wenn so ein Reptil dieses Körbchen entdeckt, riecht, dass da Leben ist. Die Tochter des Pharao findet ihn bekanntlich vorher. Und dann lernen wir Moses' wagemutige Schwester kennen. Obwohl ihr Name gar nicht genannt wird, sind sich die meisten Theologen darin einig, dass es nur Mirjam gewesen sein kann. Mirjam sorgt dafür, dass der entdeckte Mose zur Mutter zurückkommt, dass sie sogar seine Amme sein kann. Und Moses' Mama kann es vermutlich noch kaum fassen. Sie muss den Kleinen loslassen und jetzt darf sie ihn plötzlich wieder in ihren Händen halten. Mit höchster Erlaubnis der Tochter des Königs. Was für ein unvergesslicher Moment. Kennt ihr auch solche Momente in eurem Leben, die sich so eingeprägt haben, wo ihr gesagt habt, wow, Gott hat wirklich mein Herz berührt. Und so darf Mose sogar hebräisch aufwachsen. Gott gebraucht Mirjam, um den Mose zu retten. Und Gott hat mit Mirjam weiteres vor, ohne dass sie das damals schon geahnt hätte. Der Prophet Micha bringt es später auf den Punkt. Micha 6, Vers 4. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Mirjam als Führer gegeben. Mose, Aaron und Mirjam als Führer gegeben. Auch wenn Mirjam nicht immer im Vordergrund stand, so hat Gott sie als Leiterin berufen. Und diese Berufung dieser 3 Geschwister, das muss etwas ganz Besonderes gewesen sein. Vergessen wir dabei bitte nicht die damalige Stellung der Frau. Das war ja revolutionär, dass Gott selbst dafür sorgt, dass die Frauenquote stimmt. Ich sag's mal so. Ist doch unglaublich, oder? Ich kann mir das schon vorstellen. Auf der einen Seite war diese Berufung dieser 3 etwas ganz Besonderes. Auf der anderen Seite war es eine Herausforderung, weil sie sich von dem Moment an auf 2 Ebenen der Beziehung begegneten. Da war auf der einen Seite die Geschwisterbeziehung, auf der anderen Seite die Berufung durch Gott. Das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung, auch in der Gemeinde. Mein Bruder hat es auf der Arbeit erlebt, Günther. Er machte im selben Haus, in dem damals unser Vater arbeitete, eine Ausbildung zum Heilerzieher. Zu Hause pflegten sie eine Vater-Sohn-Beziehung. Auf der Arbeit war das anders. In den Mitarbeitersitzungen sagte er natürlich nicht Vater, sondern er sagte Kurt zu ihm. So sein Vorname. So hatten sie es miteinander vereinbart, dass sie sich dort auf einer anderen Ebene begegnen wollten. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Und wenn dann 3 Personen aus derselben Familie dazu berufen werden, ca. 5 Millionen Menschen aus der Wüste ins gelobte Land zu führen, ist das mehr als herausfordernd. Wenn Gott jemanden beruft zu einem Dienst, dann begabt er ihn auch. Das ist die Sonnenseite im Leben von der Miriam. Einige von Miriams Fähigkeiten werden in der Bibel genannt. Das eine ist die Gabe zu komponieren, zu dichten und auch zu leiten. Ich habe das in einem Atemzug genannt. Wir machen einen zeitlichen Sprung von vielen Jahren. Seit Moses Rettung aus dem Nil sind über 40 Jahre vergangen. Israel ist mittlerweile aus Ägypten geflohen. Das Heer sitzt den Israeliten im Nacken, so lange, bis Gott sie im Meer ertrinken lässt. Auch das gibt uns in der heutigen Zeit so manche Rätsel mit. Israel erschöpft, das Gefühl der Todesangst noch in sich spürend, stimmt unter der Leitung von Miriam einen Worship-Song an, ein Loblied. Die Frauen singen nach und tanzen mit ihr im üblichen Reigen, wie das damals so Sitte war, wie man das oft heute auch noch sehen kann in Israel. Bis heute hat die Musik in Israel ja einen hohen Stellenwert. Das sehen wir nicht zuletzt daran, dass Israel gestern den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Habt ihr das mitbekommen? Mit einem total schrillen Lied. Aber sie haben gewonnen. Die Welt hat zumindest an dieser Stelle für Israel gestimmt. Sehr interessant. Mit einem Lied, das heißt, glaube ich, Toy. Und so ein junges Mädchen hat da gesungen. Also ich will es euch nicht beschreiben im Einzelnen. Es ist einfach unglaublich. Aber sie haben gewonnen. Ich gönne es ihnen, ein richtiges Geburtstagsgeschenk zum 70. Geburtstag am 15. Mai nach unserer Zeitrechnung ist das ja. Es wird hier nichts über die Anzahl der Frauen gesagt, die Miriam anleitete, nur alle schlossen sich ihr an. Wir vermuten mit Recht, dass es Tausende, Hunderttausende, eher Millionen Frauen waren, die damals ausgezogen sind. Viele von ihnen haben sich ja mitgetanzt, sich gefreut, da war was los und wahrscheinlich haben auch die Männer mitgetanzt. Wird uns hier nicht übermittelt. Es sind ja rund 3 bis 5 Millionen Menschen ausgezogen aus Ägypten. Das geht auf die Anzahl der gemusterten Soldaten zurück. Allein die so ab 20 aufwärts, bis sie ausgemustert wurden, waren ja 603.000, über 603.000. Die Frauen dazu, die Kinder, die Großeltern. So kommt man darauf, dass man sagt, 3 bis 5 Millionen Menschen sind damals ausgezogen aus Ägypten. Dieses Lied nachzulesen in 2. Mose 15 feiert den Befreiungsschlag Gottes für sein Volk Israel. Was das für Israel damals bedeutete, können wir heute nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber Gott greift ein, auch in unser Leben. Das ist ja unsere Bitte an ihn, dass er eingreift bei denen, die krank sind, bei denen, die Ermutigung brauchen, die Freude brauchen. Vielleicht verstehen wir die Lieder und das Tanzen eher, wenn wir uns an diese ausweglose Situation erinnern, in der sich Israel damals befunden hat. Gott hatte sie daraus befreit. Miriams Lied markiert den Beginn einer langen Reise durch die Wüste bis in das versprochene Land. In 2. Mose 15, 20 wird Miriam auch Prophetin genannt. Das gehört unbedingt auch auf die Lichtseite. Allein durch ihr Leben wird sie zu einem Beispiel für das, was aus Israel werden wird. So wie Miriams Leben von Licht und Schatten gekennzeichnet war, ist es später auch beim ganzen Volk Israel. Es ist ein Volk, das schwankt. Zwischen einem so hervorragenden Moment am Roten Meer und dann der Wut in der Wüste, weil das Essen und Trinken fehlt, am Schilfmeer, Entschuldigung. Und dann diese Wut in der Wüste, weil das Essen und Trinken fehlt. Diese Schattenseite Miriams sehen wir jetzt im zweiten Teil. Auch da ein prophetischer Zeigefinger auf das Volk Israel, vielleicht sogar auf dich und auf mich. Sie hat offensichtlich ein Autoritätsproblem. Miriam und Aaron machen dem Mose Vorwürfe, weil er eine äthiopische Frau geheiratet hat. Die näheren Umstände wissen wir nicht. Die Ehe selbst konnte nicht angezweifelt werden, da die Kuschiter nicht zu den Stämmen gehörten, Äthiopier-Kuschiter, von denen keine Frauen genommen werden durften. Sie gehörten nicht zu den Kanaanitern. Mag sein, dass Miriam in dieser Äthiopierin auch eine gewisse Konkurrenz für sich selbst sah. Das Dreier-Dream-Team scheint etwas aufgebrochen zu werden. Ich weiß auch nicht so richtig, was mit seiner ersten Frau passiert ist, die sich in der Wüste genommen hat. Es war ja damals auch so, Sitte, Gott hat es öfters toleriert, dass Männer mehrere Frauen hatten. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Der eigentliche Grund zeigt sich in der Fragestellung der beiden hinter Moses Rücken zum Volk. Redet denn der Herr allein durch Mose? Das ist die große Frage. Es geht nicht in erster Linie um diese Frau. So wie wir das manchmal auch in der Gemeinde haben, dass auf einer Ebene Konflikte ausgetragen werden. Zum Beispiel habe ich gehört von Gemeinden, die tragen Konflikte im Bereich des Musikteams aus, die irgendwo ganz anders ihre Wurzel haben. Aber dort womöglich, da wird es ausgetragen. Und deshalb sagt man, wenn Konflikte da sind, wenn man nicht mehr weiterkommt, auch in einer Leitung, dann soll man zuerst mal stoppen, hinschauen, nicht die Konflikte bearbeiten, sondern schauen, wie sieht denn unsere Beziehungsebene aus? Und das ist uns seit vielen Jahren wichtig, auch uns als neue Gemeindeleitung, dass wir uns immer wieder zusammen vereinen und überlegen, wo stehen wir und dass wir gemeinsam zu Gott kommen, dass diese Einheit durch nichts gestört wird. Dann passiert das andere auch. Dann segnet Gott auch den Dienst. Und das sehen wir hier, das ist so ein bisschen vielschichtig an dieser Stelle. Redet der Herr denn allein durch Mose? Vielleicht hatte sich dieser Neid schon lange angestaut, weil eben Gott so ganz anders mit Mose redete als mit ihnen. Und jetzt brach es aus ihnen heraus, seinem Herzen Luft verschaffen. Dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden. Aber dass Mose dermaßen ungerecht angegriffen wird, das geht dann doch etwas zu weit. Denn indem sie Moses Autorität in Frage stellen, greifen sie Gott selbst an. Deshalb mischt sich Gott ein und tadelt Aaron und Miriam aufs Schärfste. In einer sehr poetisch gehaltenen Ansprache erinnert Gott die beiden daran, dass er normalerweise mit den Propheten durch Visionen und Träume spricht. Bei Mose ist das anders. Gott ist sehr ärgerlich. Miriam wird bestraft, 7 Tage. Ihre Haut sieht furchtbar aus, für Aaron kaum zu beschreiben. Gott erhört das selbstlose Gebet Moses um Heilung, aber Miriam muss trotzdem 7 Tage in Quarantäne. Erst danach darf sie wieder ins Lager zurück. Durch ihre Rebellion wird das ganze Volk eine Woche lang aufgehalten. Ein bisschen peinlich, aber sicher auch lehrreich für Aaron und Miriam. Die Frage bleibt offen, warum nur Miriam bestraft wird. Die Geschichte zeigt, dass Aaron in seinem Charakter sehr menschengefällig lebte. Und so vermutet ein Ausleger, dass Miriam ihn zu diesem rebellischen Verhalten mitgerissen hat und dass deshalb sie zuerst die Verantwortung tragen muss an dieser Stelle. Ich weiß es nicht. Diese Rebellion ist vermutlich auch der Grund dafür, dass Miriam auch in der Wüste stirbt, wie fast die gesamte Generation. 4. Mose 20 könnt ihr nachlesen, dass Miriam dort in der Wüste gestorben ist. Miriam wird zu einem Beispiel für das Volk Israel. Dieses hat im Verlauf der Geschichte immer wieder einmal Nein zur Führung von Gottes eingesetzten Mitarbeitern gesagt und rebelliert, gegen Propheten, gegen Könige. Ich komme zum Schluss. Der Name Miriam passt irgendwie zu ihrem Leben, zu ihrem Licht und zu ihren Schattenseiten. Denn die Bedeutung ist nicht eindeutig zu klären. Folgendes ist möglich. Als vom hebräischen Mri kommend, dann würde Miriam geliebt bedeuten, also Lichtseite. Oder man könnte auch sagen, Zusammensetzung der Wörter Meer und Bitter, Bitterkeit, Betrübnis, auch das passt. Es gibt weitere Erklärungsversuche, aufstehen, erheben, widerspenstig, fruchtbar, ihr seht das alles hier, Licht und Schatten. Ich habe gedacht, das passt so, nicht eindeutig zu klären. Ein paar Sätze zum Schluss. Miriam ist mit ihrer Licht- und Schattenseite ein Beispiel für das Volk Israel, wie auch für unser Leben. Auch wenn wir eng mit Jesus verbunden leben, sollten wir nie denken, dass wir schon so perfekt wären, dass uns Neid und Ähnliches nichts mehr anhaben kann. Wir brauchen die Hilfe und Gnade Gottes, den Heiligen Geist, solange wir leben. Und das Besondere, Gott hat die Miriam nicht aus dem Dienst gekickt. Er hat sie dabei gelassen. Und ich denke an das neutestamentliche Wort, Gottes Berufung können ihn nicht gereuen. Er bereut es nicht. Deswegen möchte ich auf der Hut sein, mich immer wieder einmal selbst zu hinterfragen und dabei nie kritikresistent werden. Gott möge mir das erhalten, dass ich bis zu meinem Lebensende ein Lernender sein darf. Interessanterweise werden in Hebräer 11, in dieser neutestamentlichen Galerie der alttestamentlichen Helden, Hebräer 11, nur Mose und seine Eltern erwähnt. Miriam und Aaron fehlen dort, obwohl sie auch Gott vertraut haben. Dort gibt es mehrere Verse, die über Mose und seinen Glauben berichten. Und der für mich erstaunlichste, der steht in Hebräer 11, 26 und den möchte ich euch jetzt noch vorlesen. Mose war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schande, die wir zusammen mit Christus ertragen. Denn er blickte auf die künftige Belohnung. Er hat also seinem Leben die richtige Priorität gesetzt in seinem Leben. Das war der Blick auf Mirjam. Und ich hoffe, dass ihr das ein oder andere an diesem Morgen mitnehmen könnt. Wir wollen jetzt aufstehen und Gott um seinen Segen bitten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen, für die Anbetungszeit, für das Abendmahl, für die Predigt, für dein Wort, dass du an der einen oder anderen Stelle immer wieder zu uns sprichst. Und danke, dass wir in diesem Wissen auch in diese neue Woche gehen dürfen, dass du bei uns bist. Und so dürfen wir auch jetzt um deinen Segen bitten.